Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Beeple Talk. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fällt euch auf mit leichter Verspätung, wie das so ist im Sommer. Die Bahn hat Verspätung, die Flüge fallen aus und bei Beeple kann es auch mal vorkommen, dass wir vielleicht vergessen haben, irgendjemandem die Zuständigkeit für die Folge im Juli zu geben. Nun fiel uns auf, eine Folge sind wir euch noch schuldig und jetzt haben sich zwei gefunden, die gerne miteinander sprechen wollen. Und ihr habt mich vielleicht schon erkannt. Ich bin die Alex von Brettspiel, Hamster und Spielkulturerbe. Und ich bin zum Glück nicht allein, sondern ich habe die liebe, liebe Sonja von der Brettspielpoesie bei mir. Hi Sonja.
Hallo Alex.
Ja, wir zwei, wir retten jetzt im Alleingang den Beeple Talk, habe ich beschlossen. nein, fairerweise ist, ja, wir machen ja immer so schöne Listen, wer wann übernimmt und dann fiel einfach nicht auf, dass diese Liste im Juni endet. Nun hat der Olli uns mal darauf hingewiesen, irgendwie fehlt eine Folge und wir zwei jetzt an einem schönen Samstagmittag haben uns gedacht, wie wäre es, wenn wir in ein bisschen Sommererinnerungen schwelgen, denn vor nicht allzu langer Zeit war BerlinCon. Ich liebe die BerlinCon. Und du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, du warst schon richtig oft da, berichte mal.
Ja, ich war bei der allerersten BerlinCon leider nicht. Das war aber meine erste Spiel des Jahresverleihung, die ich besucht habe. Da habe ich quasi so leichte Nackenschläge bekommen von allen. Wie, du kommst nach Berlin zum Spiel des Jahresverleihung und warst nicht dafür BerlinCon? Das kann nicht sein. Und ab dem zweiten Jahr war ich dann das erste Mal bei der BerlinCon und seitdem jedes Jahr. Und ich finde es immer wieder ein tolles Event. Also für mich aus Braunschweig sind es auch nur 2 Stunden Fahrt bis nach Berlin. Und was ich an der BerlinCon so mag, ist halt, dass jeder sich genau das raussuchen kann, was er gerne machen möchte. Also es gibt 2 Hallen mit Verlagsständen. Da kann man über die Stände laufen, kann sich da ein paar Neuheiten anschauen, manchmal sogar ein paar Prototypen von zukünftigen Neuheiten, die man da vielleicht sogar schon mal anschauen oder auch anspielen kann. Und ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach nur in diesen großen Raum mit den vielen Spieletischen zu gehen und der großen Spieleausleihe vom Blick aufs Brett TV und kann sich da den ganzen Tag einfach Spiele ausleihen und sich einfach den ganzen Tag hinsetzen und spielen. Und so kann halt jeder
sich aber die beste Zeit machen.
Genau, kann jeder das Event so gestalten, wie es am besten findet. Das mag ich.
Was würdest du denn sagen, wie hat sich aus deiner Sicht die BerlinCon entwickelt?
Eigentlich sehr positiv. Also es ist ja irgendwie immer größer geworden, ein paar Locations gewechselt. Und tatsächlich in der, letzten Location vorm Estrel war es ja die Station in Berlin. Und da war es wirklich sehr, sehr warm. Und wenn es dann an so einem sonnigen Tag, da gab es auch noch also Fenster quasi auf dem Dach, sodass man da, wenn man falsch gesessen hat, da wirklich die Sonne auf den Kopf geknallt bekommen hat. Und da war es schon teilweise sehr, sehr stickig. Und von daher ist das Estrel auf jeden Fall die bessere Location im Sinne von, es ist klimatisiert. Ich finde auch diesen großen Raum, in dem gespielt wird im Estrel. Ich weiß nicht, wie sie das so gemacht haben. Ich kenne mich mit Architektur nicht genug aus. Aber es ist einfach, dass da so viele Menschen sitzen und gleichzeitig spielen und trotzdem kannst du an deinem Tisch sitzen und dich mit den Personen an deinem Tisch unterhalten. Und es ist einfach nicht zu laut. Und das gelingt in diesem Raum wahnsinnig gut.
Das stimmt, das stimmt. Witzigerweise muss man sagen, nachdem letztes und vorletztes Jahr, genau, war es ja dann erst im Estrel. Hunter hat mir dieses Jahr erzählt, es war, den Verlag war zu kalt. Und deswegen war dieses Jahr die Klimaanlage etwas wärmer eingestellt. Und prompt war ich bei ihm und habe gemeint, mir ist zu warm.
Okay.
Ja, aber gerade die Leute, die dann wirklich ein ganzes Wochenende unter so einem Lüftausgang stehen, für die ist das natürlich dann richtig blöd. Also die brauchen dann irgendwann Schal und sind total heiser. Das kann ich natürlich verstehen. Aber lieber so rum als andersrum, nicht wahr?
Ja, ich kann es aber auch gut nachvollziehen. Also ich weiß, bei der ersten BerlinCon, da gab es ja auch schon ein Presseevent, aber noch ein sehr kleines. Da konnte man auf jeden Fall bei Deepprint Games schon Civolution spielen. Und an so einer Partie Civolution sitzt man ja dann auch ein paar Stunden. Und da saßen wir und da habe ich auch wirklich gefroren. Und da hatte ich, glaube ich, nur ein T-Shirt an, hatte keine Sweatjacke oder so dabei. Da war mir richtig, richtig kalt. Also das kann das ich durchaus bestätigen.
Draußen waren es irgendwie 35 Grad.
Möglich. Aber nee, da war es
auch wirklich. Ich entsinne mich sogar, wie du da saßt. Und es war einfach so, okay, Sonja, wir sehen uns dann am Sonntag oder so. Du wohnst jetzt an diesem Tisch.
Aber stimmt, so grundsätzlich fand ich es auch von der Wärme her sehr, sehr angenehm dieses Jahr.
Ja, und wo wir es ja eben hatten mit dem Deeprint-Presse-Event vor 2 Jahren, das ist ja auch richtig gewachsen. Und dieses Jahr war das schon zweistöckig. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht beim Presse-Event dabei waren, dachte ich, geben wir vielleicht mal so einen kleinen Einblick, weil wir durften ja auch so ein paar Sachen schon mal exklusiv angucken. Mhm. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Bei manchen haben sich aber die Verlage auch sehr geheimnisvoll gegeben, ne? Beispielsweise bei Batman, bei Cosmos.
Da muss ich gestehen, das ist einer der Räume, den ich einfach nicht geschafft habe an dem Tag. Weil das Event mittlerweile so groß geworden ist und es gibt so viele Verlage, die da so viele Spiele ausstellen, dass ich persönlich fand es unmöglich, wenn man wirklich auch was anspielen möchte, alles zu sehen.
Das stimmt.
Und leider ist bei mir Cosmos.
Bei Frosted verlieren.
Genau, und leider ist Cosmos bei mir dann komplett hinten runtergefallen.
Ja, Cosmos hatte tatsächlich schon einen. Ich würde nicht sagen Prototyp, schon eher Handkopie. Ausgabe von Batman in der Glasvitrine von dem Spiel, was jetzt kommen soll für Michael Menzel im Oktober. Aber keinerlei Info. Und sie haben sich auch mega geheimnisvoll gegeben. Wir kamen dann mit der Kamera, weil für alle, die es noch nicht wissen, Stefan Zerlik, Johannes Blumenfeld vom Brettspielministerium und ich, wir machen jetzt zusammen einen YouTube-Kanal, das Brettspielkollektiv, also waren wir da am Film. Und dann sind wir zu Kevin von Cosmos gegangen und meinten so, ja, erzähl uns mal was zu Batman. Er so, nö. Und wir haben gesagt, gut, dann filmen wir jetzt, wie wir spekulieren. Das mal. Okay. Also, meiner Meinung nach, ich habe eine Meinung, was in diesem Spiel passiert. Ob das am Ende so ist, das wissen wir nicht. Es sah schon mal ganz gut aus. Also gut, ist ja auch klar, Michael Menzel. Aber die geben sich noch ultra geheimnisvoll. Ich hoffe aber, dass sie uns am Ende was liefern. Ich hatte auf jeden Fall vom Material her das Gefühl, wir haben auf jeden Fall so asymmetrische Fähigkeiten und wir können unsere Charaktere so nach und nach ableveln. Da gab es so ein rundes Rondell, das sah irgendwie ganz cool aus. Und ich glaube, dass es storygetrieben ist, aber weiß ich halt nicht, ne? Also ja. Das war wildes Spekulieren. Da war ich doch ganz froh bei Ravensburger, da konnte man nämlich das Carcassonne Labyrinth auch wirklich anspielen. Mhm. Hast du das gespielt?
Ja. Mein absolutes Highlight auch von dem Wochenende. Also Carcassonne hat ja für mich und auch für meinen Partner eine besondere Bedeutung. Also für mich war es ja so das Spiel, mit dem er quasi in die Brettspielwelt zurückgekommen ist, damit eine große Carcassonne-Sammlung, damit haben wir quasi auch unsere gemeinsame Spielsammlung dann irgendwann gestartet. Und ja, auch als Kind habe ich das verrückte Labyrinth geliebt, habe es jetzt tatsächlich viele Jahre lang nicht mehr gespielt. Und jetzt diese Kombination daraus zu erleben, das war schon cool. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Wusstest du, dass das aus einem Witz entstanden ist?
Ja, das wurde beim Ravensburger Presse-Event zur Spiel in Essen letztes Jahr. Da wurde darüber schon erzählt, dass irgendwie die Redakteure gesagt hat, so ein bisschen gewitzelt und dann irgendwann kam die Idee, ach, warum machen wir das nicht eigentlich mal?
Ja, genau, die schreiben sich immer E-Mails mit dem Betreff, mit einem Spiel
stimmt,
von Ravensburg in einem Spiel, genau. Und irgendwie stand dann da Carcassonne und Labyrinth und dann war es so, warte mal, is that actually a great idea? Und ich würde sagen, ja. Mir hat vor allem der Aspekt gefallen, dass du Plättchen reinschiebst und das Plättchen, was rauskommt, ist eben nicht wie beim üblichen Labyrinth das Plättchen, mit dem der Nächste dann weiterspielt, sondern das Plättchen baust du bei dir ein.
Genau.
Und das fügt dem ganzen Geschiebe im Labyrinth ja nochmal eine ganz andere Ebene hinzu. Das fand ich cool.
Ja, und dann jeder baut ja sein eigenes Feld aus Plättchen. Das ist ja nicht wie beim normalen Carcassonne, sondern dass alle an einem bauen, sondern jeder baut sein eigenes. Und da versucht man dann trotzdem, Straßen abzuschließen, Städte abzuschließen, weil man nur dann auch zum einen in den Städten die Wappen, aber auch die Symbole, die man daran vielleicht findet, die erhält man dann als Plättchen. Und ich fand auch am Ende die Abrechnung cool, weil es ist dann so, man schaut, wie viele Plättchen hat man selber. Also man hat ja zum einen die Plättchen, die man rausschiebt, dass man die nehmen darf. Und man hat ja immer ein geheimes Plättchen, auf dem jetzt ein Symbol drauf ist. Und man muss halt mit seine Figur auf dem großen Labyrinth, wo hin und her geschoben wird, muss man ja diese Sachen einsammeln. Und dann kriegt man ja diese Plättchen zusätzlich. Und am Ende guckt man einfach, wie groß ist der Stapel aus Plättchen, den ich habe. Dann, welche Sachen habe ich eingesammelt? Das sind so kleine Plättchen, die legt man oben drauf. Und oben kommt der Miepel. Oder für den, der die meisten Wappen gesammelt hat, die Krone. Und wer den höchsten Stapel hat gewonnen. Das finde ich sehr cool. Das sieht sehr plastisch aus, wenn man das so anschaut. Ja, fand ich sehr gelungen.
Das fand ich auch nochmal einen coolen Aspekt, zumal es ja immer noch auch ein Familienspiel ist. Ja. Und gerade wenn du mit Kids spielst, ist so ein haptisches Element, bei dem ich dann auch wirklich das einfach zusammenschiebe und direkt sehe, wer gewonnen hat. Also es muss nicht immer das sein. Klar, Kids können auch zählen lernen, bla bla bla, alle möglichen pädagogischen Begründungen. Aber es macht einfach auch Spaß, das am Ende zu tun und sich an der Absolut. Stelle dann nochmal zu messen. Und es hat auch so ein Element von, und jetzt kommen die ganzen Maps zusammen, die vorher getrennt waren, auch wenn sie nicht als Karte zusammenkommen.
Und was ich auch cool finde, sind so Details, also man hat ja selber so eine Krone und die ist quasi während des Spiels einfach der Plättchenhalter.
Ja, das stimmt.
Und am Ende darf dann eben die Person, die meisten Wappen gesammelt hat, diese Krone statt des Meeples verwenden. Also ich finde das vom Material her schon sehr, sehr cool durchdacht. Und ich freue mich auf jeden Fall, da noch ein paar Partien zu spielen und das noch näher zu lernen. Es gibt ja noch verschiedene, wie ich glaube, Siegbedingungen oder noch verschiedene Kärtchen, die man noch mit reinnehmen darf für irgendwelche Wertungen oder. Also, es habe ich Bock drauf. Und ich glaube, es ist auch für, zum einen klar für Familien geeignet. Aber ich würde auch sagen, ein Vielspieler kann da durchaus Spaß dran haben.
Total, total. Gerade auch, weil es eben beide Spieler auf eine Weise kombiniert. Ja. Das kitzelt halt beide Nerven. Ja. Das ist halt cool. Und gleichzeitig hast du nicht das Gefühl, dass du beide Spiele getrennt voneinander spielst.
Ja, absolut.
Das war natürlich, glaube ich, die große Herausforderung, die man da schaffen musste.
Ja.
Ja, auf jeden Fall eine Ehe, die sein sollte, würde ich behaupten. Gab es noch ein Highlight für dich auf dem Pressetag oder allgemein auf der BerlinCon?
Mein Highlight von der BerlinCon war tatsächlich eine Ravensburg-Aktion, und zwar Beat the Kron. Da konnte man Lorcaner spielen gegen Jan Kronauer, also eine der beiden Personen, die damals die BerlinCon gegründet haben, eben von Hunter und Kron war es damals noch, was jetzt Hunter and Friends als YouTube-Kanal ist. Und da konnte man gegen Kron Lorcaner spielen. Musste sein eigenes Deck mitbringen und ich hatte mich da angemeldet und war dann total happy, dass ich da auch einen Platz bekommen habe. Normalerweise gehe ich ja zu BerlinCon eher als Spieler, mache eigentlich auch keine Termine, habe keine Pressetermine oder so, sondern ich gehe einfach hin, lasse mich ein bisschen treiben, versuche viel zu spielen und ja, dadurch hatte ich jetzt so den einen Termin um 12 oder um 12.30 Uhr und war ziemlich aufgeregt, weil mit meinem Deck habe ich jetzt schon 2 Setmeisterschaften gespielt, also die erste war nicht so erfolgreich, die zweite habe ich jetzt knapp, ich glaube, den 9. oder 10. Platz gemacht, also bin knapp am Top-Cut vorbei an den ersten 8 und hatte aber schon voll Bock drauf, mit dem Deck zu spielen. Und ich wusste auch gar nicht, mit welchen Decks Kron spielen kann, weil er hat ja da, die haben ja so eine Videoreihe gemacht, quasi vom Noob zum Luminari und sind ein bisschen durchgegangen, was ist Lorcaner eigentlich, was sind die einzelnen Sets, was sind das für Kartentypen. Also wenn man sich die Videoreihe da anschaut, dann lernt man eine Menge über Lorcaner. Und dann bin ich da hingekommen, war eh schon ein bisschen aufgeregt. Und dann wurde mir noch erklärt, was man gewinnen kann. Und zwar gab es spezielle Beat-Synchron-Deckboxen. Und in diesen Deckboxen waren 3 Booster vom Set 1 auf Deutsch, 3 Booster vom Set Mythen. Also das sind die beiden begehrtesten Sets, die es bei Lorcaner gibt und die eigentlich überall ausverkauft sind. Und es gab noch eine Random Enchanted aus dem aktuellen Set. Das war zu dem Zeitpunkt Set 12. Unbekannte Wildnis. Und so ein Enchanted ist ja auch schon immer ein Highlight, wenn man die rauszieht. Und für die Teilnahme selbst gab es einfach nochmal 3 Booster vom Unbekannte Wildnis, vom damals aktuellen Set. Und dann war natürlich die Aufregung noch ein bisschen größer, so, oh, hier gibt es einen richtig coolen Gewinn, ob ich das schaffen werde. Ja, und dann habe ich zum Glück in meinem Deck geschafft und konnte Kron besiegen. Und er hatte 3 Decks, mit denen er spielen konnte. Und er hat die zufällig gemischt. Man musste selber, also er wusste nicht, welche Decks wo drin sind. Ich wusste es nicht, musste dann eins dieser Decks zufällig auswählen. Und er hat in der Partie davor mit einem Toy-Deck gespielt. Und ich habe in der aktuellen Setmeisterschaft 2-mal gegen Toy-Decks verloren. Uh-huh. Und da habe ich schon gesagt, oh, ich möchte nicht gegen Toy spielen. Und da war ich ganz froh, als er aufmacht und sagte, es ist nicht Toys. Und es war aber ein Hundedeck. Und es war die vorherige Setmeisterschaft, wo ich gegen Hunde ständig verloren habe. Weil Hunde lange Zeit ein sehr starkes Deck bei Lorcaner war. Aber ich muss auch gestehen, ich glaube, Kron hatte nicht so viel Übung. Er hat ja auch selber gesagt, dass er nicht viel Turniererfahrung hatte. Und er hat es meiner Meinung nach nicht optimal gespielt. Und ich hatte halt wirklich Karten, zu Glück, bei mir sind die Karten 1A gekommen. Besser hätte es nicht laufen können. Ja. Und wer sich jetzt ein bisschen dafür interessiert, man kann sich das Ganze mittlerweile auch bei, ich glaube, Hunter & Friends im Kanal, auf jeden Fall ist es bei Kron, bei Instagram verlinkt, die ganze Reihe, diese vom Noob zum Luminari, kann man sich jetzt über YouTube anschauen.
Und das heißt, du hast diesen begehrten Preis dann auch bekommen?
Ja.
War was Schönes drin?
Genau, es war die Frozone Enchanted und total crazy, also es ist ja schon relativ selten, dass man überhaupt so eine Enchanted zieht, also man kann ja zum Beispiel so ein Case kaufen, das sind 4 Displays und da ist die Chance schon ein bisschen höher, dass da vielleicht in einem der Cases eine Enchanted drin ist. Jedenfalls waren in meinen 3 Teilnahmeboostern war eine Enchanted drin und es war zufälligerweise genau dieselbe. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ja, aber es gibt halt nicht viele Leute, die Enchanted tatsächlich tauschen, weil jeder, der eine hat, freut sich eigentlich erstmal drüber. Muss man mal schauen, ob man sie vielleicht doch irgendwie bei Cardmarket, das ist ja so eine Online-Plattform, wo man so gut verkaufen oder auch kaufen kann, dass man sie da vielleicht verkauft und dann für den Erlös sich eine andere Enchanted kauft. Mal schauen.
Ich muss sagen, die ganze Lorcana-Geschichte ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern ich befürchte, dass ich dann sofort alles haben will.
Ja, absolut.
Deswegen habe ich bin dann immer so ganz vorsichtig drum geschlichen. Ich bewundere immer das Artwork. Ich finde es total cool, wie sehr Leute da einsteigen. Und gleichzeitig denke ich mir so, nee, solltest du nicht machen. Und es hat sich auch dann gezeigt auf der letzten Spiel, weil ein Freund von mir mag eben Lorcana und der hatte mich gebeten, die Promos mitzubringen. Und dann war ich dort und okay, die eine Promo hast du ja irgendwie gekriegt, wenn du was gekauft hast. Und die andere, dafür haben sie verlangt, dass du mindestens eine Partie spielst. Und ich dachte mir so, ja, aber ich will nicht. Und die waren so, nee, aber komm, sonst kriegst du das nicht. Und dann habe ich halt gespielt natürlich. Und dachte, das ist schon gut, ne? So, jetzt nimmst du schnell die Karte und gehst. Also noch wehre ich mich mit Händen und Füßen, um die nahestehende Armut zu vermeiden, die mir dann bestimmt blüht. Ich befürchte es fast.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Also ich habe ja auch immer gesagt, Trading Card Games ist nichts für mich. Ich lasse da die Finger von. Magic, Pokémon, ist alles komplett an mir vorübergezogen. Ich habe nie irgendwie auch nur eine Sekunde gezuckt, dass mich das irgendwie reizen würde. Aber Ravensburger mit Disney hat für mich schon genau in die richtige Kerbe eingeschlagen. Und ja, dann bin ich dem verfallen. Und ich wollte dann eigentlich, also
war halt auch
man sagt halt immer
so ein cleverer.
Ja.
Ja, sorry.
Man sagt halt immer so, 4 Sets sind so quasi, also es ist ein Jahr. In einem Jahr kommen ja 4 Sets raus. Und nach 4 Sets habe ich dann überlegt, naja, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, vielleicht auszusteigen. Habe ich auch wirklich drüber nachgedacht. Dann war es aber so, dass zu dem Zeitpunkt das Brettspieleck in Braunschweig geöffnet hat, ein neuer Spieleladen hier. Und die haben dann plötzlich angefangen, ja, man kann hier auch Lorcana spielen. Und dann war es natürlich so, okay, jetzt hast du da einen Ort, wo du dich treffen kannst mit Leuten, wo du wöchentlich spielen kannst. Dann dachte ich natürlich, gut, dann bleibst du jetzt erstmal noch dabei, die nächsten 4 Sets. Ja gut, und dann, also bei mir ist auch das Problem, ich wollte anfangs, ich bin eher Sammler und ich wollte immer gerne von jedem Set gerne jede Karte haben, also ich brauche nicht jede als Foil, es gibt ja am Ende eines Boosters ist immer eine Foilkarte. Ich will gar nicht jede Karte als Foil haben, ich weiß auch, dass ich niemals alle Enchanteds haben werde. Mittlerweile gibt es ja noch eine neue, 2 neue Seltenheitsstufen, die eingeführt wurden mit Set 8, glaube ich, mit Set 9. Und zwar gibt es ja noch die Iconics, die sind noch viel seltener als Enchanteds, da gibt es auch nur 2 Karten pro Set davon. Und es gibt die Epics, die sind ein bisschen häufiger als Enchanteds. Da habe ich mittlerweile auch schon einige von. Und hat man einfach so eine Community, mit der man spielen kann. Und das war schon cool. Und ich habe mich halt immer schwer getan. Es ist ja häufig so, dass du, es gibt ja diese sogenannten Meta-Decks. Das sind halt Decks, die schon als sehr erfolgreich erwiesen haben. Und die meisten davon sind relativ teuer, wenn man sich die anschaffen möchte, weil dann viele von diesen legendären Karten, das ist dann nach den Epics die seltensten Karten. Und ich habe bisher aber nicht eingesehen, viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Dann habe ich die eine Setmeisterschaft mit einem Budget-Deck, also mit einem relativ günstigen Deck gespielt. Das war dann vielleicht nicht so stark wie andere, aber trotzdem konnte man damit ein bisschen Kartenziehglück auch schon erfolgreich sein. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, diese Meta-Decks einfach nachzubauen. Das ist so mein größter Kritikpunkt, weil ich als Brettspieler bin es ja eigentlich gewohnt, ich möchte Brettspiele kennenlernen, möchte selber Strategien rausfinden, möchte selber rausfinden, was ist vielleicht ein guter Weg, dieses Spiel zu meistern und viele Punkte zu sammeln. Und es ist ja genau das Gegenteil davon, ja, ich gucke mir im Internet aus, welche Karten sind erfolgreich, kaufe mir die zusammen und spiele dann damit. Genau, ich will ja eigentlich selber Dinge herausfinden und erschaffen. Und das ist auch so meine Spielweise, dass ich halt immer versuche, irgendwie mit Decks zu spielen, die eben nicht viele spielen und die vielleicht einfach Spaß machen. Und es war jetzt auch bei dem Spiel gegen Krofer, er sagte so, ich kenne diese Karten gar nicht. Und auch er hat ja so ein, mit dieser Dr. Munzenheimer, der quasi da seine Deckes gebaut hat und ihn da auch ein bisschen eingewiesen hat in diese Lokana-Welt. Der sagte auch, was sind das für Karten? Kennen wir gar nicht. Ich so, ja, und genau das ist halt meine Spielweise.
Das finde ich charmant. Ich glaube auch, also diese ganze Turnierkultur wäre wahrscheinlich nichts für mich. Da würde ich mich auch viel zu sehr unter Druck setzen. Aber mir gefällt auch dieser Erkundungsgedanke ein bisschen besser, ja. Ist das denn was du überhaupt spielst, außerhalb von Turnieren und so? Also setzt ihr euch daheim hin und spielt Lokana?
Nein, gar nicht.
Das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, damit fällt es bei mir auch noch raus. Also wie du merkst, ich muss mir das selber aktiv ausreden. Das ist wichtig. Und es tut mir so leid, weil eigentlich, also ja, in puncto Kiddaddles und Millennials ansprechen, hat Ravensburger halt auch wirklich einfach den absoluten Schuss gelandet damit. Das muss man ihnen ja lassen.
Für zu Hause ist, also wir haben anfangs mit den Starterdecks gespielt, die es ja anfangs zu jedem Set gab. Und da hast du halt schnell gemerkt, mit den Starterdecks macht es nicht so richtig viel Spaß, weil es sind halt nicht die stärksten Karten. Und dann gab es ja jetzt schon zwei kooperative Sets, also wo du halt quasi einen Bossgegner hast, jeder mit seinem eigenen Deck spielt, aber man möchte gemeinsam mehr Legenden sammeln als dieser Boss. Das haben wir ganz gerne gespielt, aber da merkst du schon, die waren bisher immer in 4 Level aufgeteilt und das dritte Level ist schon schwer und das vierte ist eigentlich nicht zu schaffen mit einem eigens zusammengebauten Deck. Und mit den mitgelieferten Decks kriegst du halt schon eine Einsicht, worum geht's bei Lokana, wo will das hin, welche Karten brauchst du vielleicht für den Sieg, aber um das wirklich diese kooperative Version zu gewinnen auf den hohen Leveln, braucht man schon eigene Decks. Und ja, da ist mein Partner, glaube ich, nicht so interessiert dran. Und ich habe jetzt schon einige Decks zusammengespielt. Natürlich können wir auch mit den Decks gegeneinander spielen. Aber irgendwie, wir haben halt auch genug andere Brettspiele zu Hause, dann spielen wir halt lieber diese. Und ich spiele halt freitags im Brettspieleck Lokana.
Dann kommt es auf jeden Fall auf den Tisch, dann lohnt sich das auch finanziell.
Genau. Und ich bin jetzt zum Glück auch in einer Situation, wo ich es mir einfach erlauben kann.
Ja, natürlich, also klar, das muss auch erstmal gegeben sein.
Ja, absolut.
Und ich scherze da auch so rum, so von wegen die Armut steht dann bevor. Ich mache mir eben Sorgen, ne, dass ich, also ich weiß, normalerweise habe ich mich schon einigermaßen im Griff, aber wenn mir dann irgendwas viel zu gut gefällt. Nee. Also, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu reden. Ich komme sonst auf Ideen. Ein ähnliches Problem habe ich aber fairerweise, muss man sagen, inzwischen mit Kinderspielen.
Okay.
Wenn ich irgendein Kinderspiel gut finde, bin ich gleich so, müssen wir haben. Weil ich einfach gerade so einen Heidenspaß daran habe, mit meinem Sohn zu spielen. Der wird jetzt demnächst 5 und ist halt voll drin. Und ich werde immer wieder von denjenigen Brettspielerinnen und Brettspielern, die schon ältere Kinder haben, gewarnt, dass das irgendwann aufhört. Ich habe Angst vor dem Tag, wo es soweit ist. Also genieße ich es, solange ich es kann. Und ich muss dazu sagen, für mich ist die BerlinCon ja auch jedes Jahr die Messe, wo ich sage, das ist die einzige, bei der ich meinen Sohn mitnehme. Weil ich das Gefühl habe, es ist die einzige, bei der das für mich funktioniert. Ich würde ihn zum Beispiel, also unter 10, glaube ich, oder 8, wenn er unbedingt will, würde ich den nie nach Essen schleppen.
Nee, absolut.
Das sehe ich nicht.
Ja.
Nee, und ich meine, jetzt ist er 4. Aber auf die BerlinCon, letztes Jahr war jetzt das erste Mal, vorletztes Jahr war ich selber das erste Mal auf der BerlinCon. Also ich bin da nicht so erfahren wie du bisher leider, aber ich arbeite dran. Und ich habe letztes Jahr schon gemerkt, okay, das funktioniert für uns einfach super, weil du einerseits immer diese Rückzugsmöglichkeit hast, um einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde aufs Zimmer. Dann ist da auch keiner irgendwie überreizt, überdreht. Es ist nicht so groß, dass das nicht funktioniert. Es ist so räumlich irgendwie ganz gut abgeschlossen. Das funktioniert für mich halt super. Und man hat auch nicht das Gefühl, so überrannt zu werden. Deswegen, das war auch wieder eine super Entscheidung. Mein Mann war ja auch dabei, weil sonst hätte ich natürlich auch sowas wie die Verleihung der Goldenen Tatze und so gar nicht machen können. da hat er natürlich dann nach dem kleinen Mann geguckt. Aber dementsprechend, ja, also ich habe weniger Zeit in dem großen Spieleraum verbracht, sondern ich habe sehr viel Zeit bei Haber verbracht, muss man sagen. Da war ich ganz, ganz viel am Start und habe auch schon wieder. Ich habe mehr Kinderspiele als Erwachsenenspiele aus Berlin mitgenommen, muss man sagen.
Okay, warum nicht? Aber da, es gab diesmal keinen, also letztes Mal erinnere ich mich, dass es einen speziellen Spiele- oder Familienraum gab.
Ja.
Gab es dieses Jahr nicht, oder?
Nee, leider nicht mehr. Das fand ich auch schade, denn der Raum, den es letztes Jahr dafür gab, der war schon cool. Also allein schon, weil es eine Möglichkeit war, für die Kids mal ein bisschen lauter zu sein, ohne dass es halt niemanden stört. Und weil es dort noch mal eine eigene Kinderspiel-Area gab. Ich meine, du kannst natürlich mit den Kids auch im großen Raum spielen, das ist nicht das Problem. Aber da gab es halt auch mal so einen Riesen-Jenga und einen Tischkicker und so. Das war halt schon cool. War ich auch ein bisschen wehmütig, weil da haben wir vorher viel Zeit verbracht, fand ich auch schade. Vielleicht kommt das wieder. Dafür haben wir dann halt auch ein bisschen den Außenbereich ausprobiert, aber nee, es war schon primär, aber ich kann es nicht leugnen. Wir haben uns da einfach durch das Menü gespielt. Und was schön war, dass wir irgendwann nicht mehr aufstehen mussten. Der Yoshi ist inzwischen so familiar mit den Haber-Leuten, auch von Darmstadt spielt. Der geht da selbstbewusst durch den Stand und sagt, ich möchte jetzt das und das ausleihen.
Okay, cool.
Ja, total, total. Da gehen auch Grüße raus an Tade, Redakteur und Autor bei Haber, der immer sehr geduldig sich anhört, wie der Yoshi dem Tade seine eigenen Spiele, die er redaktionell oder als Autor mitgestaltet hat, kidsplained. Und ihm erzählt, was in den Spielen passiert, und hat das immer so, ja, toll. Habe ich schon mal gehört, dass das so ist, ja. Und manchmal kommt Yoshi sogar um die Ecke und hat sich neue Regeln ausgedacht, wie man dann ein Spiel kooperativ spielen kann. Und aber sind da sehr geduldig. Also ja, da haben wir viel Zeit verbracht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber am Haberstand gab es ja neben dem Big Wig, diesem neuen Stichspiel, das ja jetzt auch so einen krass schwarzen Look hat. Gab es auch noch so eine Ecke am Stand, die auch so schwarz war.
Nee,
Und da
ist
war
mir
eine
nicht aufgefallen.
geschlossene Tür. Das war nämlich echt ein bisschen sneaky, deswegen erzähle ich es. Da war so eine schwarze Tür und da stand so XOXO und diese Tür öffnet sich in Essen. Ich habe schon ein bisschen mit Haber drüber geredet, das darf ich aber nicht erzählen, aber Haber hat da Ideen. Und ich sag mal so, man sieht ja, dass die Entwicklung bei Haber nicht mehr nur in Richtung Kinderspiele geht.
Ja, das ist
Also
die
es
Frage. Also
wird noch
es
interessant.
gab es ja vor einigen Jahren, ich glaube, es war vor Corona, sogar lange vor Corona wahrscheinlich, dass sie Spieleabend Approved so Familienspiele rausgebracht haben. Und da kam ja dann in den letzten Jahren nicht mehr so viel. Das habe ich letztens auch irgendwo gehört, dass jemand sagte, ja, was ist eigentlich aus Haber geworden? Die hatten doch mal so in den Familienspielsektor versucht, sich breit zu machen und irgendwie sind sie ja wieder einen Schritt zurück. Okay, jetzt kam letztes Jahr natürlich dieses Nature, was auch eher ungewöhnlich ist für Haber und natürlich auch ganz klar kein Kinderspiel mehr ist. Deswegen,
Nee, ist ja
vielleicht
keiner.
geht es jetzt wieder in die richtige Richtung.
Ja, und ich meine, Bigwig ist sogar noch anspruchsvoller als Nature. Und auch thematisch mit den mit diesen Göttern, nordischen Göttern, die das, glaube ich, sind. Ja, doch, nordische Götter. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, weil fairerweise ist es schon falsch, dass die Wikingerhelme da Hörner haben auf dem Cover. Genau, das ist ja vom Dominik Artefax und seinem Bruder, also von dem Instagram-Influencer, der das entwickelt hat. Und Haber
Okay.
hat sich das dann weggesnackt und gemacht. Ja, also wenn du irgendwie Videos von der BerlinCon siehst, wo Dominik Artefax ist mit seinen langen, lockigen Haaren, dann sieht man total viele Videos auch von anderen Verlagen. Die sind dann alle so rübergesneakt und haben sich gedacht, der hat eine halbe Million Follower, mit dem drehen wir mal kurz was. Ja, der hat sich großer Beliebtheit erfreut. Der war wohl auch dann, wie ich hörte, ganz schön platt am Ende. Der war das noch nicht gewohnt, wie die Spieleszene so abgeht. Und ich dachte so, ja,
Okay.
genau, wir sind wild. Ja, wir sind natürlich total wild, will ich behaupten. Aber ja, was für mich noch eine Sache war, die ich total positiv aus dieser BerlinCon mitgenommen habe, hat tatsächlich was mit der Goldenen Tatze zu tun. Also für diejenigen Hörerinnen und Hörer, denen ich noch nicht erzählt habe, ich bin da in der Jury für den BerlinCon Neuheitenpreis. Aber das ist gar nicht der Punkt, um den es mir geht, sondern es geht mir darum, dass wir letztes Jahr das Feedback bekommen haben, dass es schön wäre, wenn dieser Preis auch ein bisschen mehr der Community gegenüber geöffnet wird und wir da ein bisschen mehr darüber kommunizieren. Wir wussten gar nicht, dass das Interesse so groß sein wird. Also A, freut uns natürlich. Und B, war das der Grund, warum wir dieses Jahr schon Freitag früh unsere Favoriten kommuniziert haben. Und das war was, was ich total positiv erlebt habe, dass die eben auf den Bildschirm, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dass die ja angezeigt wurden, auf diesen LED-Bildschirmen im Estrel. Und ich habe von ganz vielen Verlagen gehört, die, also es waren ja 6 Stück, die nominiert waren. Am Samstag mussten wir leider einen streichen, weil das Spiel war nicht zur Verfügung auf der BerlinCon und das ist eine Voraussetzung. Das konnten wir halt Freitag früh nicht wissen, da war die BerlinCon noch nicht offen. Da mussten wir halt eins wieder rausnehmen, leider Gottes. Genau, aber da habe ich von den Verlagen auch gehört, dass das halt cool war, weil viele Leute dann ganz gezielt zu ihnen kamen und gesagt haben, sie wollen halt dieses Favoritenspiel spielen. Und das hat mich sehr gefreut und auch ein bisschen stolz gemacht, dass wir da eine Empfehlung aussprechen konnten, mit der man eben auf so eine Messe kommt und sagt, okay, es gibt so und so viele Neuheiten, welche soll ich mir denn angucken? Und dass das eben viele angenommen haben und sich auch wirklich umgeschaut haben. Das war cool und es war cool, dass dann Freitag und Samstag natürlich auch Leute auf Katja, Silke und mich zukamen und gesagt haben, oh, ich glaube, dass das gewinnt, ich glaube, dass das gewinnt und so. Das hat mir echt Freude gemacht, muss ich sagen. So, dass das irgendwie ein bisschen Community-artiger wurde. Also da waren noch mehr Sachen, die wir gemacht haben, aber das war so der eine Punkt, das hat mir irgendwie echt Freude gemacht, muss ich sagen.
Okay, cool.
Ja, und da waren ja auch tolle Sachen dabei. Also ich weiß nicht, hattest du Gelegenheit, die Favoriten zu spielen? Jetzt frage ich so voll unauffällig, so, hast du sie im Kopf?
Also,
du darfst mich auch fragen.
Auf jeden Fall konnte ich Arithmetik spielen. Das habe ich ja vor der BerlinCon habe ich schon also noch keine Rezension, aber so einen Ersteindruck posten können oder auf meinem Blog veröffentlichen können. Dann dieses Yubibo, was am Ende auch gewonnen hat. Das konnte ich letztes Jahr auf der BerlinCon bei dem Edition Spielewiese Presseevent Samstagabend oder Standparty, wie es da heißt, schon spielen. Das hat mich völlig, also tatsächlich von der Physiologie hat mich das völlig überfordert.
Verstehe ich.
Das haben wir auch, glaube ich, nicht gut gespielt. Aber ja, es ist eine witzige Sache und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es einfach ein anderes Spiel ist. Aber ja, ich bin halt dann doch eher Euro-Spieler. Ich möchte lieber strategische Sachen spielen und bin dann eher nicht so fingerfertig. Dann, ja, bin mir gar nicht sicher, Wine and Cheese.
Ja.
Das konnte ich Samstagabend auf der BerlinCon spielen. Nee, Freitagabend sogar. Da haben wir vor allem 2 Personen gespielt. Wir waren zu zweit. Als wir vom Presseevent kamen, waren ja schon viele Spieletische besetzt. Und da war es gerade zu zweit noch möglich, sich ein Plätzchen zu suchen. Und man wollte ja auch nicht irgendwo eine Gruppe, die schon mitten in der Partie ist, da hätte man auch auf ihn warten müssen. Deswegen haben wir vor allem 2 Personen Spiele gespielt. Da haben wir das Wine and Cheese gespielt, was ja bei Deep Print Games erschienen ist, als Nachfolger von Beer and Bread. Auch wieder so ein 2 Personen Spiel. Diesmal ein bisschen anders gelagert. Ich fand es sehr regellastig. Also es hat doch einige Zeit gedauert, bis wir uns die Regel erarbeitet hatten und bis wir dann loslegen konnten. Was ich aber ganz spannend fand in der Partie, dass wir ganz unterschiedlich gespielt haben. Also mein Partner, der ist auf dieser Käse- und Weinleiste sehr schnell vorangeschritten, wo ich schon dachte, oh, ich sehe hier kein Land mehr. Am Ende haben wir aber nur wenige Punkte den Sieg entschieden. Weil ich halt viele Karten ausspielen konnte und dadurch auch viele Effekte ausspielen konnte. Also Wine and Cheese hat mir ziemlich gut gefallen. Und ja, jetzt müsstest du mich abholen, welche Spiele.
Ich würde auch kurz bei Wine and Cheese hinzufügen. Das war auch eine Nominierung, über die ich mich auch gefreut habe, insofern, als dass wir beim Spiel natürlich auch erstmal an Beer and Bread gedacht haben. Aber ich finde, es ist gerade durch diesen Einsatzmechanismus anders genug. Also nicht nur anders genug, es ist wirklich ein anderes Spiel. Und deswegen fand ich es cool, dass es dann oft, also dass wir es dann auch nominiert haben.
Ja, und ich finde, es hat so einen fiesen Duellcharakter. Also es ist wirklich so.
Ja, das hat es wirklich.
Das habe ich direkt, bei meinem Partner ist ja so, der liest eine Regel oder hört eine Regel und der weiß sofort, worauf es ankommt. Ich lerne das ja meistens erst während des Spielens. Also ich brauche in der Regel so 1, 2, 3 Partien, je nach Komplexität zu einem Spiel, bis ich reinkomme, bis ich wirklich verstanden habe, worum es geht. Und Micha hört einfach nur die Regel und weiß sofort, was er tun muss. Und ich habe dann auch während des Spiels oft erst gemerkt, so, okay, du hast jetzt die Figur genommen, damit hast du mich ja jetzt in die Zwickmühle gebracht, dass ich nur da oder da hin kann. Und ich habe nur die oder die Option. Und du konntest jetzt 3 Ressourcen einsammeln. Ich habe gar keine Möglichkeit, jetzt 3 Ressourcen einzusammeln. Und bis ich es erstmal hinbekommen habe, umgekehrt ebenso zu spielen, wenn ich zuerst auswählen darf, okay, ich will jetzt nicht nur, was das Beste für mich ist, sondern ich gucke vielleicht auch, okay, womit kann ich dich ein bisschen in die Bredouille bringen, dass du eingeschränkter bist. Also es hat bei mir tatsächlich einen Moment gedauert, diesen Kniff zu verstehen und selber anwenden zu können.
Finde ich aber auch das Spannende an dem Spiel. Also das zu erkunden und rauszukriegen. Und gleichzeitig hast du ja dann noch die Leiste, hast du ja noch den Käse und den Wein und dann auch noch diese Kombis. Also ja gut, typisch Deep Print, ne? Wir haben eine Menge zu tun und es ist ganz schön regellastig und knobelig. Und gleichzeitig, auch wenn es der geistige Nachfolger von Beer and Bread ist, ich habe das erlebt beim Testen vom Spiel im Place, dass Leute dann so vorbeischlichten und meinten, ja, lohnt sich das denn beide zu haben? Ne? Oder welches ist besser und so. Das sind ja die typischen Fragen, wenn du halt zwei Spiele so eng in Kontext
Ja.
miteinander setzt. Und dementsprechend, also ich finde, es hat mehr als genug Innovationscharakter, um zu sagen, also man sollte beide zumindest mal gespielt haben. Ansonsten auf der Liste war noch Bounce It.
Ach, stimmt, von Deep Print und Denkriesen.
Genau.
Das konnte ich noch nicht spielen.
Genau. Ah, schade. Das gab es auch auf der Außenfläche als Riesenversion. Da konntest du dann immer schön den Ball hinterherrennen.
Da habe ich tatsächlich hinterher Videos von Silke Christensen vom Wirf von Zucker gesehen. Tatsächlich muss ich gestehen, ich war ja dann nur einen Tag auf der BeerCon, den Samstag. Ich bin ja Samstagabend schon nach Hause gereist. Und ich war tatsächlich den ganzen Samstag im Estrel drinnen und habe es nicht einmal rausgeschafft.
Kann ich verstehen. Gerade, also letztes Jahr ist mir das krass aufgefallen, nicht? Weil es so heiß draußen war. Und dann nur so zum Pressetag einmal außen rum, wieder rein, wieder raus. Und dann das nächste Mal irgendwie Sonntag zur Spiel des Jahresverleihung rausgegangen. Ja. Kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Und dann gab es noch Nacht im Zoo von Albi.
Ach
Ist
ja.
ein neues Thomas Scholleck-Spiel. Das ist schon wieder ein bisschen knobeliger. Nicht so knobelig wie Wine and Cheese, aber das könnte auch so ein bisschen in deinen Bereich tappen, der dir Spaß macht. Konntest du das schon anzocken?
Nee, das habe ich auch im Presseevent mir nur angeschaut und hatte dann das Gefühl, dass es für mich wahrscheinlich ein bisschen zu abstrakt ist. Weil ja, es hat ganz niedliche Tiere, aber es ist ja von den Wertungen her schon, dass du dir genau überlegen musst, wie können sich die Tiere bewegen, weil jedes Tier hat seine eigenen Bewegungsregeln. Und wie kannst du da geschickt umgehen? Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das so das richtige Spiel für mich ist.
Ja, ich glaube, was das ganz charmant macht, ist, dass du ja trotzdem darauf reagieren musst, welche Plätzchen aufgedeckt werden. Du musst halt mit dem arbeiten, was du hast, an Farben und dann versuchen, das vorzubereiten, dass du durch diesen Abwerfmechanismus, also der ist eigentlich das Spannende, dass du die Möglichkeit hast, in deinem Zug eben nicht nur Plättchen zu legen und dadurch Sachen auszulösen, sondern du kannst auch ein Plättchen abwerfen und alle Tiere, die auf einer Fläche stehen in der Farbe, dürfen sich dann eins bewegen. Und das ist richtig interessant als Mechanismus. Und damit kann man sehr viel machen. Man muss es nur auch, ja gut, und da sind wir an dem Punkt, das muss man ein bisschen vorbereiten. Und man muss sich damit abfinden, dass man nicht alle Tiere reinkriegt. Fällt mir persönlich ja schwer. Ich möchte ja alle reinkriegen. Aber das macht schon arg Spaß. Und vor allem das Faultier ist mega. Ich weiß nicht, ob du das Faultier gesehen hast.
Ja. Sich
Das
bewegt und
funktioniert
dann
so,
erstmal
dass wenn
hinlegen
es.
muss.
Genau, das bewegt sich einen Schritt, dann legt sich's hin und mit der nächsten Bewegung stellst du es nur wieder hin. Und es ist so, nee, ich bin aufgestanden, das reicht mir für heute. Und das habe ich so gefühlt. Ach, das ist ein gutes Tier für alle Mütter, die es einfach fühlen. Aufstehen, umfallen, kann ich mehr. Spiel auf meinem Rücken, Kind, passt schon. Genau. Aber das waren die finalen Favoriten und zwischenzeitlich, ne, also es ist halt leider nicht angekommen, aber geschickt gefädelt. Aus dem Top-Verlag war eben auch ursprünglich auf der Nominiertenliste, hat es nur leider nicht in den Verkauf geschafft, damit rausgeflogen. Das ist aber trotzdem einen Blick wert, möchte ich erwähnen, weil man dort Schnürsenkel fädelt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und das ist auch very abstract. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also da hat mir das Hirn auch mindestens zweimal geblutet. Also, da fand ich aber auch das Material einfach mega. Das stammt von einem Autorinnen-Team aus Chile. Von der
Okay.
Autorin und, also, nee, von der Autorin und einer Illustratorin aus Chile. Ja. Ja, und ich muss sagen, was mich an Yubibo auch so mitgenommen hat, ne? Also beim Innovationscharakter, das ist das eine. Also, das ist auch der Grund, warum es am Ende gewonnen hat. Es ist einfach ultra innovativ und ich liebe diese Idee, dass wir über diese Verbindungen so gemeinsam irgendwie zu einer Art Kunstwerk werden und dass du halt ständig aufeinander reagieren musst. Ne? Also es gibt zum Beispiel oft den Fall, dass wenn einer jetzt sagt, oh, ich muss jetzt über meinen Zeigefinger was verbinden, dass man dann, weil man gerade an den Zeigefinger denkt, so ein bisschen den Druck auf den Ringfinger loslässt und dann ist irgendwie die dritte Person im Bunde so, Leute, ich brauche hier mehr Druck, ich brauche hier Druck und so. Und das macht einfach total Spaß, finde ich. Zumal auch Edition Spielwiese eine Riesenversion davon dabei hatte. Das war wild. Wenn die da auf dem Gang standen. Das war richtig cool. Und es ist uns immer wichtig bei der Goldenen Tatze, dass wir die Autorinnen und Autoren erst hinterher, also in dem Moment, wo wir sozusagen für uns entschieden haben, okay, die gewinnen oder dieses Spiel gewinnt, dann recherchieren wir immer erst die Leute, damit wir halt auch was über die Autoren und Autoren erzählen können bei der Verleihung, weil die ja auch ein Preisgeld kriegen und wir sie mit ihrer Schaffenskraft in das Zentrum stellen wollen. Und ich muss dir ehrlich sagen, es hat mich so berührt, weil ja, dieser Aspekt von, wir werden zum gemeinsamen Kunstwerk, von Kommunikation, die über das Verbale hinausgeht, von der Verbindung, die am Tisch entsteht, die metaphorisch umgesetzt wird. Also ich komme da voll in diesen Literaturwissenschaftssprech, aber okay. Ich habe es halt voll gefühlt. Und dann habe ich die vier Autorinnen und Autoren, also es sind zwei Autorinnen, zwei Autoren, recherchiert. Und die sind halt so ein Tokioer Designkollektiv, die sich mit inklusivem Design beschäftigen. Und die sich genau dafür interessieren, wie Menschen abseits von verbaler Kommunikation zusammenkommen. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie cool ist es einfach, dass das rüberkam, ohne das vorher zu wissen.
Mhm.
Das fand ich so toll bei der Recherche. Vor allem einer der Autoren ist taubblind geboren.
Okay.
Und ist eben trotzdem als Spieleautor so in Erscheinung getreten und kommt da in Kontakt mit anderen Menschen. Und ich meine, gut, klar, man kann sich fragen, ne, mit dem Aufdecken von Farben, also der wird irgendjemanden haben, der ihm dann halt per, also wenn man taubblind ist, gibt es ja diese Schrift, die man auf der Handfläche macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Hm?
Also das wird ihm dann jemand zufunken müssen, das ist klar. Aber trotzdem kannst du mitspielen. Und das finde ich so cool. Also ich war wirklich richtig berührt. Also ich habe das so 2-3 Stunden vor der Verleihung habe ich das recherchiert, damit ich dann eben was zu dem Spiel genauer sagen kann und zu den Autorinnen und Autoren. Und ich war so berührt. Ich war so, oh mein Gott, es trifft halt auch echt tolle Menschen, denen ich das voll gönne. Einer der anderen Autoren hat eine Brailleschrift entwickelt, die Sehende und Nichtsehende lesen können.
Okay.
Und so halt eben als wir kommen zusammen, weil wir es beide lesen können.
Hm.
Und das ist so cool. Und die beiden Autorinnen sind auch mega. Die eine ist Gebärdensprachendolmetscherin und Kommunikationsdesignerin. Und ich könnte 4 Stunden nur über dieses Autorenteam schwärmen. Wirklich. Ich finde, die machen auch Kunst, muss man dazu sagen. Und ich habe jetzt eine neue Instagram-Obsession. Das sind die vier. Aber dementsprechend fand ich das auch so cool. Und aber das eigentlich Witzigste war natürlich das Editionsspiel, wie sie null damit gerechnet haben. Die sind fast vom Stuhl gefallen. Das war toll.
Na cool.
Ja, also das war, da war ich richtig berührt und dann verhältnismäßig unaufgeregt bei der Spiel des Jahresverleihung. Aber da war ich auch nicht auf der Bühne, also das war dann auch unspannender für mich. Aber überraschend. Warst du auch so überrascht?
Vom Spiel des Jahresverleihung?
Mhm.
Ja, wobei ich diesmal keinen klaren Favoriten hatte. Ich war ja nicht so ganz einverstanden oder bin ich nach wie vor nicht so ganz einverstanden mit den Kategorisierungen dieses Jahr. Also was beim Spiel des Jahres und was beim Kellerspiel des Jahres nominiert wurde. Damit will ich der Jury gar nicht entgegensprechen. Also die Jury wird ihre Spielerfahrung gemacht haben, auch mit den Zielgruppen. Und es ist ja am Ende auch ein Mehrheitsentscheid. Aber für mich wäre Bossfighters QR halt so das ideale Spiel des Jahres gewesen. Und beim Spiel des Jahres hätte ich dem auch große Chancen eingerechnet. Beim Kennerspiel habe ich schon gedacht, da wird es wahrscheinlich nicht gewinnen. Und beim Spiel des Jahres war ich auch so völlig, ja gut, also ich glaube, der klare Favorit, den die meisten gesehen haben, auch ich, war schon Cozy Sticker Will. Ich habe es selber leider noch gar nicht spielen können. Ich habe bisher nur diesen Demo-Fall gespielt. Von dem war ich jetzt oder wir beide als Partner zu zweit nicht so wirklich begeistert. Wir haben aber schon Bock, mal das richtige Spiel zu spielen. Ja, und dann war das halt so, ja, beim Mortisorti Magic Shop fand ich, es war so ein klassisches Brettspiel, fand ich jetzt aber auch relativ wenig Innovatives dran, wo ich dachte, das wäre für mich jetzt auch nicht so der ideale Sieger. Und Dido ist halt so wieder in Hickchen das Partyspiel. Und das habe ich auch regelmäßig gehört, habe dann aber ein bisschen recherchiert und in den letzten Jahren haben ja gar nicht so häufig Partyspiele gewonnen. Also wenn man jetzt wirklich so die letzten 3-4 Jahre sich anschaut, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass es mal wieder ein Partyspiel geworden ist. Und das ist ein richtig gutes,
stimmt,
meiner Meinung nach.
Das letzte war Llama, oder? Llama und Just One? Je nachdem, welches vorher war. Ich meine, Llama war früher.
Hat Llama gewonnen?
Just One war früher.
War Llama nicht nur nominiert?
Meinst du? Oh. Müsste ich nochmal nachgucken.
Just One auf jeden Fall.
Aber ja.
Und ja, dieses Top Ten kam später, glaube ich, sogar noch.
Stimmt. Natürlich. Ja, ich glaube, das ist auch völlig legitim, ein Partyspiel gewinnen zu lassen. Das ist ja auch wirklich ein gutes Spiel. Ich war schon überrascht. Für mich war so klar, Cozy Sticker will der Favorit. Und ich erstmal dachte, was? Also wirklich, die haben gesagt so, Dito. Und ich so, was? Ich glaube, es ist mir auch wirklich rausgerutscht. Ich genuin überrascht. Nicht negativ, aber überrascht, weil ich Cozy Sticker Will echt stark fand, muss ich sagen. Ich habe es tatsächlich auch schon gespielt. Bin gerade mit einer Freundin dabei, die es nochmal zu spielen, also die
Okay.
Rückseite zu spielen. Es gefällt mir immer noch. Also, ja, ich finde es schade. Ich verstehe aber auch, dass, ja, Dito funktioniert halt auch einfach einwandfrei. Also, ich kann ja auch nicht leugnen, dass ich nicht schon 20, 25 Partien Dito gespielt hätte, ne? Das war auch beim Beeple-Wochenende so, dass bei jeder Gelegenheit so, oh, wir gehen zum Mittagessen. Ja, bis der Jan das fertig hat, wollen wir noch Dito spielen? Das war schon so. Na, also, ja. Cozy Sticker will, habe ich irgendwie ein bisschen mehr Emotionen zu. Einfach, ne, du finde, da erlebst du einfach ein bisschen mehr. Muss aber auch sagen, dass der Promo-Fall nicht so cool war wie das Spiel selbst.
Das sage ich jetzt
Also,
schon mehrfach gehört,
gib der
deswegen
Sache noch eine Chance.
will ich dem Spiel auch auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Für uns war es natürlich so, wir dachten, wir probieren das mal. Und es war halt hinterher so, ja, war jetzt nett, aber ich meine, da habe ich auch schon von anderen gehört, man kann dann irgendwie bei Hasen, Katzen, keine Ahnung, also da bin ich ja so ein großer Freund davon, wenn ich irgendwie entscheiden darf, darf ich ein Tier aufnehmen oder nicht. Also ich glaube, dass man schon coole Sachen erleben kann und bin schon noch gespannt auf das richtige Spiel.
Ich denke, damit wirst du auch deine Freude haben. Aber eine Freundin hatte zu mir gesagt, ich soll doch bitte ein Autogramm mitbringen von dem Autor von Cozy Sticker Will. Der war ja dann natürlich auch auf der BerlinCon, weil er für die SDJ-Verleihung da war. Ja, aber der hat halt nur Autogramme auf das Spiel gegeben. Und ich dachte so, ich kann jetzt ja nicht das ganze Spiel nochmal kaufen für dieses Autogramm. Also, vielleicht hat er es auch, vielleicht hat er auch Autogrammkarten, ich habe es noch nicht mitbekommen, aber da war ja natürlich auch ein bisschen Schlange. Aber da war ich so, ja, das Versprechen werde ich jetzt nicht einlösen. I'm sorry. Aber sonst, bist du eigentlich jemand, der auf der BerlinCon viel Merch kauft?
Nö.
Ich nämlich eigentlich auch nicht, aber jetzt habe ich natürlich auch gesehen, nächstes Jahr hat das Logo ja Maxine Metzger gestaltet und da werde ich schon schwach, muss ich sagen. Maxine Style ist halt schon. Und ich habe es von vielen gehört, die gesagt haben: Okay, nächstes Jahr brauche ich ein T-Shirt, brauche ich einen Rucksack, brauche ich dies, das, jenes. Weil Maxine halt, ne? Und lila ist halt auch meine Lieblingsfarbe.
Ja, okay.
Ihres Jahr, also lila und türkis. Ja. Da werden noch Dinge passieren. Hast du denn noch irgendeine schöne Anekdote zu teilen von der BerlinCon? Etwas, das dich mitgenommen hat? Ein besonders positives Erlebnis?
Grundsätzlich einfach wieder so das ganze Drumherum und ja, wie super organisiert das mal wieder ist. Also auch gerade mit der Spieleausleihe, jetzt ja in den letzten Jahren hat ja nochmal einen deutlichen Sprung gemacht. Also ich erinnere mich noch, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß gar nicht, ob das nicht noch in der Station war oder schon, ja, ich glaube, das war noch in der Station, wo man dann auch irgendwie ein bisschen später zur ersten Game Night drüber gekommen ist, dann stand man an so einer ewig langen Schlange, musste da 20, 30 Minuten anstehen, dann kam man vorne an. Und das Spiel, was man sich eigentlich ausgesucht hat, ist gerade nicht verfügbar. Das heißt, dann steht man da vorne, ist eigentlich gerade dran, muss dann erst wieder überlegen, was spielen wir jetzt. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Schlange sich einfach nicht abgebaut hat, weil es wahrscheinlich vielen so ging. Und da hat die Ausleihe jetzt einfach so Fortschritte gemacht, dadurch, dass halt alles in dieser App verfügbar ist. Du kannst dir am Platz aussuchen, welche Spiele sind gerade verfügbar, welche nicht. Wenn es verfügbar ist, direkt reservieren. Und dann gehst du zur Spieleausleihe und nimmst das Spiel mit. Und das ist einfach so super organisiert. Und auch ganz großes Lob an den ganzen Blick aufs Brett e.V. und wie viele Leute da einfach da sind. Weil wenn du das Spiel nicht mehr spielen willst, musst du es einfach nur auf den Tisch schmeißen quasi. Und gehst weg, nimmst das nächste. Aber jemand muss ja dann dieses Spiel wieder nehmen, wieder einen Deckel drauf machen, es wieder zurück ins Regal stellen. Also es ist schon großartig, was da ja jedes Jahr an Arbeit reingesteckt wird, dass die Spieler dann so einfacher haben, Spiele auszuleihen. Das ist eine richtig coole Sache.
Total, total. Und davon lebt dieses Event ja auch über alle Maßen. Das stimmt. Das stimmt, das ist wirklich super. Ich habe ja den Unterschied nie erlebt, weil ich immer nur im Estrel dort war. Aber ja, es steht außer Frage. Es ist fantastisch organisiert. Wirklich. Ja, ein sehr verdientes Lob. Und auch die Orga. Sehr verdientes Lob. Ich finde auch, das ist wirklich ein schön organisiertes Event. Und auch jetzt, wo ich natürlich ein bisschen mehr Blicke hinter die Kulissen und in den Teamraum habe, tatsächlich. Also man muss sagen, Alex Koppin und Hunter, die haben die Lage schon wirklich im Griff. Das muss ich wirklich sagen. Aber einmal mit Profis arbeiten, ne?
Leider ist es so, dass ich tatsächlich die letzten zwei Jahre nicht mehr zum Beispiel Flohmarkt geschafft habe. Das ist aber einfach daran liegt, es gibt ja mittlerweile auch da Slots, die man sich kaufen kann, dass man da früher Einlass hat, dann nehme ich in die Leute ohne so eine spezielle Badge, dürfen dann ja später rein. Und tatsächlich ist es dafür für mich ein bisschen uninteressanter geworden, dass ich halt sage, okay, dann schaue ich halt nicht mehr vorbei. Oder denke mir jedes Mal, ja, man kann ja zum Abend noch vorbeischauen. Und dann fährt man abends nach Hause und denkt sich, ach, ich war wieder nicht auf dem Flohmarkt.
Stimmt, gebe ich dir recht. Ich war tatsächlich dieses Jahr eigentlich aus demselben Grund auch nicht, weil ich mir halt nicht irgendwie so einen Slot besorgt habe. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht mit Presse und so. Muss aber auch sagen, dass der Flohmarkt mich auch einfach, als ich dort war, so massiv überfordert hat, dass ich irgendwie dachte, wow, ich weiß nicht, ich gehe weinen. Und ich hätte auch, also das war auch, als ich das letzte Mal drauf war, da hatte ich auch einfach Glück, dass ich recht früh drin war und dann war ich vorne in der Schlange. Weil ich muss ja auch sagen, gerade die Leute, die vorletztes Jahr dann teilweise 3 Stunden angestanden haben, wow, würde ich mir ja nicht geben. Also von daher ist das mit den Slots schon auch eine gute Idee.
Ja, absolut. Also es sollte auch keine Kritik an den Slots selber sein. Aber früher war es halt so, dass ich mich gesagt habe, okay, man schaut einfach mal und ach, gerade ist eine Schlange kurz, dann geht man jetzt auch mal rüber. Und da ich das aber schon der halbe Tag dieses Slots nicht vergeben ist, hat man halt weniger Zeitraum, in dem man überhaupt diese Phase hat, ja, wir gucken mal und wenn die Schlange gerade nicht so lang ist, gehen wir vorbei. Und dadurch gerät es ja einfach vergessen hat. Aber trotzdem, also es werden ja jede Menge Spiele verkauft. Also es gibt ja Leute, die das jedes Jahr sich auch für die Slots einkaufen und ich denke mal, dass da jede Menge Spiele auch den Besitzer wechseln. Also es ist an sich schon ein cooles Event, auch ja, wie Hunter es gerne wieder sagt, irgendwie der größte Brettspielmarkt, Flohmarkt vielleicht in Deutschland. Also es ist schon eine coole Sache.
Ja, das auf jeden Fall. Das will ich gar nicht leugnen.
Aber ich habe mittlerweile halt auch so eine große Spielesammlung, dass ich sagen muss, ich bin gar nicht, also ich bin tatsächlich nur mit einer Handvoll kleinen Spiele nach Hause gefahren. Und ja, meine Schränke freuen sich darüber, weil mittlerweile Platz ist hier aus allen Nähten und ich weiß gar nicht mehr, wohin mit neuen Spielen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die neuen Sachen von der BerlinCon, die haben noch gar keinen Platz im Regal, weil es gibt keinen Platz im Regal. Und ich helfe meinem Mann gerade, das Layout seiner neuen Kanzlei zu planen. Und ich meine so letztens, guck mal, wenn wir hier einen Raumtrenner reinmachen und da der Küchenbereich ist. Nur so eine Idee. Meinst du, da würden nicht auch noch Regale für so 200 Spiele reinpassen? Und erst hat er die Augenbraue hochgezogen, dann hat er sich im Wohnzimmer umgeguckt und ernsthaft drüber nachgedacht. Also demnächst die Brettspielkanzlei.
Also ich kenne ja jemanden, der hat bei Brettspielpoesie mal ein Gewinnspiel gemacht und der kam aus Braunschweig und dann konnte ich das Spiel direkt vorbeibringen. Der hat tatsächlich in der gesamten Wohnung über allen Türen, quasi der Bereich von der Tür bis zur Decke, überall Regale, also im Flur, ich glaube sogar in der Küche, auf jeden Fall im Wohnzimmer, Flur, also in sämtlichen Räumen hat er diesen Bereich von Tür bis zur Decke mit Brettspielen.
Cool. Finde ich nicht schlecht.
Ja.
Kann man machen. Also wir haben auch bis auf, ja, in der Abstellkammer und in den Bädern.
Ja.
In der Küche. Weil in der Küche, nee, ich finde das, nee. Dann riechen die
irgendwann.
Aber sonst auch im Arbeitszimmer, in beiden Fluren, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer. Ja, doch, ich kenne das.
Überall, wo halt Platz ist.
Ja, und ich meine, man muss ja sagen, so ein Stapel, der vom Boden bis fast zur Decke geht, der ist ja irgendwie auch ein Möbelstück. Ja. Nee, also Gott, Sonja, ich habe das nicht im Griff, das sage ich dir ganz offen. Aber es ist auch, es macht mich auch ein bisschen zu glücklich. Ich mag das Hobby einfach viel zu gern. Und Brettspiele sammeln und Brettspiele spielen sind ja bekanntermaßen 2 Hobbys. Und für uns geht es am Montag auch in den Urlaub. Und es ist so schön, weil wir fahren zusammen mit Stefan Zerlik, seiner Lebensgefährtin und den Kids. Ja, das machen wir einmal pro Jahr. Und das, Wir haben wieder so eine Excel-Tabelle, ne, wo wir eintragen, wer bringt was mit. Weil du musst ja im Centerpark, da musst du halt irgendwie auch, ne, Salz einpacken, Pfeffer einpacken und sowas. Und das ist ja gut, wenn das nicht alle machen. Das Erste, was alle eingetragen haben, so, diese Spiele bringe ich mit. Erstmal so. Und dann so, ah nee, wir bringen Arnak mit, wir haben Insight, okay. Und dann so, okay, was brauchen wir eigentlich zum Essen? Und wie wär's mal mit, ach, keine Ahnung, Handtücher. Das ist so, das ist so ein Afterthought. Aber Hauptsache, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie für eine Woche 40 Spiele oder so geplant. Das klingt total realistisch, wenn man noch 3 Kleinkinder dabei hat. Machen wir.
Ja, aber das klingt auch nach einem wunderbaren,
nicht geschlafen.
Nach einem wunderbaren Spieleurlaub.
Dankeschön. Vom Indoor-Spielplatz in den Indoor-Spielplatz dann sozusagen abends. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal jetzt gleich das kleine Berliner Säcklein zu. Mhm. Und bevor wir gehen, jetzt überfalle ich dich. Dann kannst du dir gleich überlegen, ob du dich anschließen willst. Ich würde tatsächlich gerne noch 2 Spiele nochmal erwähnen.
Okay.
Wo ich finde, Leute sollten sich die nochmal angucken. Falls du auch noch was hast, bist du dazu eingeladen. Möchtest du anfangen oder willst du kurz Zeit zum Nachdenken?
Ich brauche kurz Zeit.
Okay. Denn ich würde gerne nochmal tatsächlich was erwähnen. Ich bin normalerweise kein Solospieler, also wirklich gar nicht. Aber im Zuge der Goldenen Tatze spiele ich natürlich auch Solospiele, die uns eingereicht werden. Und da wollte ich einfach mal erwähnen, dass das für mich echt cool war mit Storyfold von Board Game Circus. Es hat kurz gedauert. Mhm. Das hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe mich da ein bisschen drin verloren, muss ich sagen. Und mich dann echt dabei erwischt, dass ich dann so alleine vor mich hingespielt habe. Kannte ich so von mir gar nicht. Und es hat einfach so ein schönes Design und eine coole Story. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das wollte ich gerne einfach mal hervorheben. Vielleicht auch für diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich denken, an Solospiel habe ich mich jetzt irgendwie noch gar nicht so rangetraut. Oder diejenigen, die es total gerne mögen und die sagen, oh, das muss man sich vielleicht mal anschauen. Finde ich, sollte man mal gesehen haben. Und Circadia bei Elsnia erschienen. Das ist das neue Spiel von Hisashi Hayashi, dem Autoren von Bombusters. Mhm. Das ist ein Kartenspiel, bei dem du ganz cool abwägen musst, welche Karten werfe ich wann ab, wann lege ich wo an. Und es ist im Prinzip ein Set-Collection-Game, aber es hat so 2, 3 kleine Kniffe, die echt ganz cool sind. Das, finde ich, sollte man mal gesehen haben. Die beiden wollte ich gerne einfach mal reinwerfen als Anregung, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie ein bisschen unterm Radar fliegen.
Okay. Ja, was ich noch erwähnen würde, also ich habe mich sehr gefreut bei Frosted Games. Die bringen jetzt das Voynich-Mysterium, letztes Jahr schon als Voynich-Puzzle auf Englisch erschienen ist. Aber was sie dazu rausbringen, ist so ein neuer Plan für die einzelnen Marker. Weil beim Originalspiel ist es halt so, dass in jeder Spielerfarbe gibt es einen Punktemarker und noch 4 verschiedene Marker für die verschiedenen Bereiche. Und die laufen alle um das Spiel herum und es ist mega unübersichtlich, weil du hast farbliche Bereiche, grün, gelb, rot, blau und dann hast du auch in den gleichen Farben diese Spielerpöppel. Und da hat Frosted Games jetzt eine richtig coole Lösung gefunden mit einem Zusatztableau, wo man dann eben diese einzelnen Punktemarker vorantreiben kann. Bringen sie leider nicht einzeln raus. Finde ich sehr schade als der englischen Ausgabe, aber vielleicht wird es ja auch in der neuen englischsprachigen Ausgabe, wenn die irgendwann mal neu erscheinen sollte, vielleicht wird es ja auch da übernommen. Das fand ich eine sehr coole Sache. Und ansonsten, ja, Carcassonne Labyrinth habe ich eigentlich schon drüber erzählt. Es kommt für Mischwald was Neues raus, und zwar das Smoky Mountains. Also momentan wird bei uns wieder sehr viel Mischwald gespielt, weil jetzt mit Dartmoor ist ja eine Erweiterung rausgekommen, oder was ist eine Erweiterung, ein eigenständiges Spiel, was ein Schaf auf dem Cover hat, das Dartmoor-Schaf. Da bin ich natürlich sehr heiß drauf. Mittlerweile sind da ja auch schon einzelne Erweiterungen erschienen, die ich mir jetzt auch vor kurzem zugelegt habe. Und auch da freue ich mich, auch wenn es die quasi dritte Iteration ist, aber wieder neue Tiere, vielleicht wieder kleine neue Mechaniken. Und da gab es schon die erste Sneak Peek bei Asmodee am Stand. Sah eigentlich schon relativ fertig aus. Leider haben sie gesagt, dass es noch nicht im Verkauf ist, aber demnächst in den Verkauf kommt. Ja, neues Mischwald, Smoky Mountains mit Flusstieren und ja, ich bin sehr gespannt drauf.
Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich lasse mich ja immer gerne des Besseren belehren, aber ich sage dir ganz offen, ich mag
Mischwald
nicht.
Was?
Ich gehöre zu den gefühlt, ich habe auch das Gefühl, das darf man nicht laut sagen. Ich, Ich mag es nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Also, es ist mir auch zu, es ist einfach zu viel los auf dem Tisch. Und so einmal war es windig und es war eine Katastrophe.
Na,
Und
das glaube
ich finde
ich.
die Auswertung doof und irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich nie gecatcht.
Schade.
Und ich gucke mit Faszination zu, wie alle es feiern. Deswegen, ich werde es ausprobieren. Da bin ich schon dabei. Denn die Erfahrung mit Mlem hat mich gelehrt, ich kann mich auch nachträglich in ein Spiel verlieben.
Okay.
Das fand ich beim ersten Spielen super doof und inzwischen mag ich es. Also, vielleicht kriegen wir das noch eines Tages hin, aber aktuell muss ich sagen, hallo, ich bin Alex. Ich mag keinen Bescheid. Und ich darf nicht, man, bitte entfernen Sie Lokana aus meiner Nähe, das ist gefährlich.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Da gehe ich nämlich gleich hin. Ich habe neue Booster gekauft und werde mir jetzt noch ein paar Lokana-Karten anschauen.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Dann hast du ja sehr, sehr gute Pläne heute. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall mal anfangen, die Spiele für den Urlaub zu packen. Und dann überlege ich mir, ob wir auch Kleidung brauchen, weil im Auto wird es eng.
Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Urlaub.
Dankeschön, Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Boostern.
Danke.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir natürlich noch ganz, ganz viel Spaß, ob ihr im Urlaub seid oder Lokana-Booster aufmacht, ob ihr euch gerade die Haare rauft, weil ich Mischwald nicht mag, oder euch einfach denkt, ach, dann zocke ich jetzt einfach nur eine Partie. Hauptsache, ihr habt eine Menge Spaß am Spielen und ja, wir hören uns demnächst wieder und dann wahrscheinlich sogar pünktlich. Zumal, also, wenn ihr jetzt auf den Zug wart von Beeple, es wird wieder eine Road to Essen geben. Also demnächst bombardieren wir euch wieder mit so viel Folgen. Bleibt gespannt.
Und auch dadurch, dass diese
Tschüss.
aktuelle Folge jetzt ja ein bisschen später erscheint, ist es ja dann wieder ein kürzerer Zeitraum, bis die nächste Folge erscheint. Also muss auch
Ah,
mal das Positive
siehste.
sehen.
Gern geschehen.
Macht's gut.
Euer Service-Netzwerk.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.
Sonja, ich muss mal ganz kurz eine Sekunde die Klimaanlage ausmachen, weil die hat gerade ihr Rohr verloren. Und bevor ich das wieder dran bastel, ich muss mal kurz ausmachen, sie pustet gerade heiße Luft rein. Es hat gerade hier so Bums gemacht. Die hat einfach ihr Rohr ist abgefallen gerade. Sekunde. Da habe ich eben nicht schlecht geguckt. Wir reden über Klimaanlagen, dann macht es neben mir Klong und der Schlauch ist weg. Also den kannst du wieder reindrehen, aber ja, okay. Sorry.